Am Reformationstag machen wir uns bewusst, dass die lutherische Kirche schon immer modernste Kommunikationstechnologie eingesetzt hat. Und wir freuen uns darüber, dass wir so viele verschiedene Sprachen haben, mit denen wir Gottes Herrlichkeit versuchen zu erfassen. Herzlich willkommen zur Predigt aus der lutherischen Petrusgemeinde in Homberg-Efze.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Amen. Wie es Tradition ist in unserer Gemeinde seit genau einem Jahr, hören wir am Reformationsfest zur Predigt einen Text von Martin Luther. Aus der Vorrede zur ersten Ausgabe des Neuen Testaments auf Deutsch, 1522. Evangelium ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch gute Botschaft, gute Mähre, gute Nachricht, davon man singet, saget und fröhlich ist. So ist dies Evangelium Gottes und Neue Testament ein gute Mähre und Nachricht, die alle Welt erschollen durch die Apostel, damit alle, so in Sünden gefangen, mit dem Tod geplagt, vom Teufel überwältigt gewesen, ohne ihr Verdienst erlöset, gerechtfertigt, lebendig und selig gemacht und damit zum Frieden und zu Gott wieder heimgebracht hat. Darüber sie singen, Gott danken, loben und fröhlich sind ewiglich, sofern sie das Fest glauben und im Glauben beständig bleiben. Solche Nachricht oder tröstliche Mähre oder evangelische und göttliche Neuigkeit nennt man auch ein neues Testament. Nun kann ja der arme Mensch in Sünden, Tod und zur Hölle verstrickt nichts Tröstlicheres hören als solch teure, liebliche Botschaft von Christus und muss sein Herz von Grund auf lachen und fröhlich darüber werden. Der Herr segne diese Worte an unseren Herzen. Amen. Amen. Die Zeit drängte. Martin Luther war, wir entsinnen uns, vom Reichstag in Worms lebend entlassen worden. Das allein war eine Sensation. Die Amtskirche hat ihn aus der Kirche ausgeschlossen. Normalerweise wären damit auch seine bürgerlichen Rechte verloren gegangen. Aber Friedrich der Weise von Sachsen hatte dafür gesorgt, dass Luther beim Reichstag in Worms 1521 wenigstens noch angehört wird. Auch dort nahm er nichts von seinen Thesen zurück. Hier stehe ich kann nicht anders. Und durfte Worms doch lebend verlassen. Und kaum hatte er die Grenze von Hessen nach Thüringen überquert, eine Grenze, die man heute noch sieht anhand eines zum Rasthof umgebauten Grenzkontrollpunktes, da wurde er in Sicherheit gebracht auf der Wartburg. Soweit, so bekannt. Mindestens einmal während seiner Zeit auf der Wartburg ist Martin Luther inkognito nach Wittenberg gereist, um dort nach dem Rechten zu sehen und Kontakt zu halten mit seinen Leuten. Und da dürfte der Plan gereift sein, den Philipp Melanchthon schon vorher geäußert hatte, eine deutsche Übersetzung der Heiligen Schrift anzufertigen. Deutsche Übersetzungen gab es schon hier und da, aber sie hatten wenig Verbreitung gefunden. Zum einen, weil sie in regionalen Dialekten verfasst waren, was ihre Verbreitung entsprechend einschränkte. Zum anderen, weil sie entweder handgeschrieben oder nur behelfsmäßig gedruckt waren, was sie unerschwinglich teuer machte. Nun sollte eine Übersetzung her, die im Prinzip von jeder Mann und jeder Frau gelesen werden konnte. Und so kehrte Martin Luther zurück auf die Wartburg und machte sich ans Werk. Wenigstens erstmal für das Neue Testament. Er hat nicht aus dem Nichts begonnen, denn schon seit er als Professor der Wittenberger Universität Predigtdienst in der Stadtkirche übernommen hatte, war es seine Angewohnheit, den Predigttext zunächst in der gebräuchlichen lateinischen Form der sogenannten Vulgata vorzulesen und dann auf Deutsch zu wiederholen. Die üblichen Predigttexte hatte er also schon mal in deutscher Übersetzung, als Grundgerippe, fehlte nur noch der Rest. Die Zeit drängte, denn die Wittenberger hatten ein Ziel. Die deutsche Ausgabe des Neuen Testamentes sollte rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse im September 1522 fertig sein. Ja, die gab es damals schon. Und die Erstauflage sollte nicht weniger als die wahnwitzige Zahl von 3000 Exemplaren haben. Im Sommer 1521 gab es in Wittenberg zwei Druckereien mit insgesamt 6 Druckmaschinen. Sie waren voll damit beschäftigt, die zahlreichen Traktate und Flugschriften zu produzieren, die Luther seit dem Thesenanschlag geschrieben hatte. Luther aber waren sie nicht gut genug. Es gibt zahlreiche Briefe, in denen er sich über unsauber gedruckte Buchstaben, verrutschte Zeilen und schlechte Bilder beschwerte. Da hatten die Druckereien in großen Städten wie Augsburg und Basel bessere und schönere Lutherdrucke vorzuweisen. So konnte es nicht weitergehen für die Bibelübersetzung. Also griffen Lukas Cranach und Goldschmied Christian Döring ein und investierten. Cranach war bereits so vermögend, dass er eine komplette Papiermühle kaufte. Außerdem wurden nagelneue Druckmaschinen in Cranachs Anwesen am Wittenberger Marktplatz gebracht. Cranach selbst übernahm die grafische Gestaltung. Christian Döring besaß nebenher ein Fuhrunternehmen und hatte Luther und seinem Team bereits für die Reise nach Worms Wagen und Pferde zur Verfügung gestellt. Er übernahm nun den Versand der Druckwerke in ganz Deutschland. Als Luther im März 1522 mit seinen Manuskripten von der Wartburg zurückkehrte, wurden 3 Druckmaschinen in Gang gesetzt. Cranachs große Werkstattgebäude boten genug Platz, um die gedruckten Bögen zu stapeln, zu legen und zu verarbeiten. Am 10. Mai war der erste Bogen gedruckt, am 21. September vor nun genau 500 Jahren die gesamte Auflage fertig und in Dörings Spedition auf dem Weg nach Frankfurt, wo sie rechtzeitig zur Messe eintraf. Deswegen heißt diese erste Ausgabe bis zum heutigen Tag das September-Testament. Aus dem schüchternen Bekenntnis in Worms, hier stehe ich kann nicht anders, aus dem Rückzug in die Sicherheit der Wartburg war der große Gegenschlag geworden. Die Menschen sollten in die Lage versetzt werden, sich in dem Konflikt eine eigene Meinung zu bilden, selber die Bibel zu lesen, selber nachzuforschen, das Wort Gottes direkt zu sich sprechen zu lassen. Ein ungeheuerlicher Befreiungsschlag und vielleicht die wichtigste Folge der Reformation. Ab jetzt waren es nicht mehr die Kleriker, die Bischöfe, die Pfarrer, nicht mehr ihnen vorbehalten, die Heilige Schrift zu lesen und daraus die Folgen für das Leben der Menschen abzuleiten. Wenn wir also heute wie selbstverständlich in der Bibel lesen, wenn wir uns in Bibelstunden darüber austauschen und besonders dann, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ja, vielleicht auch miteinander ringen um das rechte Verständnis in der Gemeinde und manchmal in der ganzen Kirche, dann sollen wir nicht vergessen, dass wir das tun können. Das ist der größte Schatz, den wir haben und der Kern der Reformation. Spätestens seit der Frankfurter Buchmesse 1522 sagt nicht mehr der Pfarrer, was richtig und falsch ist, sondern das Wort Gottes kann direkt zu jedem von uns sprechen. Dass die Bibel überhaupt übersetzt wird und auch bis zum heutigen Tage immer weiter in noch mehr Sprachen übersetzt wird, gehört zu ihrem Grundwesen. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel erinnert uns schon ganz am Anfang unserer Bibel, gleich nach Schöpfung und Sinnflut, an die Vielsprachigkeit der Welt. 1. Mose 11. Einen Turm wollte man bauen, als Volk einer Sprache. Aber Gott Gott widersetzt sich dem Totalitarismus der Einsprachigkeit. Die Menschheit wird verwirrt, steht es in unserer Lutherbibel, verwirrt in vielerlei Sprachen und zerstreut über die ganze Erde. Und was erst wie eine Bestrafung aussieht, entpuppt sich nun als Heilshandeln Gottes. Denn nun ist klar, es gibt nicht die eine richtige Sprache. Es gibt nicht das eine Volk, dessen Sprache oder Kultur höher stünde als andere. Wie es leider oft genug bis in unsere jüngste Geschichte hinein missverstanden wurde. Sondern es gehört zum Heilswirken Gottes, dass er die Menschheit in verschiedene Sprachen verwirrte. Statt also weiter Ziegel zu brennen und für ihre Türme und für ihre Allmachtsfantasien, müssen sie nun übersetzen, müssen kommunizieren, müssen sich miteinander beschäftigen, müssen um rechte Deutungen ringen, in Wirtschaft und Welthandel, in der Politik, auf jeder Urlaubsreise. Und so gibt es auch für unsere Heilige Schrift keine eine heilige Sprache. 300 Jahre vor Christus haben die jüdischen Rabbiner um die Frage gerungen, ob man ihre heiligen Schriften, die wir heute als das Alte Testament kennen, in die übliche Sprache ihrer damaligen Umwelt übersetzen darf. Und sie haben schon damals diese Frage mit Ja beantwortet und mit der Septuaginta eine griechische Übersetzung der hebräischen Schriften angefertigt. Wenn Paulus später in seinen Briefen aus dem Alten Testament zitiert, dann benutzt er dafür diese griechische Übersetzung. Nur an wenigen Stellen, die ihm besonders wichtig sind, zitieren die Evangelisten Jesus im Original und dann auf Aramäisch, zum Beispiel Hephata, tu dich auf, wie Jesus zu den Taubstummen sagte. Das zeigt uns, schon in der Bibel selber werden verschiedene Sprachen benutzt und wird gegenseitig mit Übersetzungen gearbeitet. Wir haben nicht den einen Urtext in der einen heiligen Sprache, sondern es gehört zum Grundwesen der Bibel, dass übersetzt wird, immer neu, in immer neue Sprachen, in immer neue kulturelle Zusammenhänge, in immer neue Zeiten. Und diese Arbeit tun wir selber ja jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir uns im Bibelkreis über die Bibel unterhalten und ich versuche, euch mit der Predigt Übersetzungshilfen zu geben. Und so können wir seit dem Turmbau zu Babel aus der Fülle der Sprachen schöpfen. Ich hatte das Glück, in der letzten Woche in Taizé gewesen zu sein, wo jede Lesung, jedes Gebet in mindestens 2, in manchmal bis zu 8 Sprachen wiederholt wird, mit allen Nuancen und allen Chancen, sie besser zu verstehen. Nur ein Beispiel. Die Bitte unseres Vaterunsers, führe uns nicht in Versuchung, klingt im Deutschen missverständlich. In Oberammergau, bei den Passionsspielen, haben wir gehört, führe uns in der Versuchung. Führe uns in der Versuchung. Übersetzt aus dem Französischen Vaterunser heißt es, lass uns nicht in die Versuchung eintreten. Und im Spanischen, lass uns nicht in Versuchung fallen. Alles Übersetzungen, die möglich sind, so sagt uns die Forschung, wenn man versucht zu rekonstruieren, was Jesus wohl tatsächlich auf Aramäisch gesagt hatte und die Evangelisten dann auf Griechisch aufgeschrieben haben. Martin Luther hat noch zu Lebzeit mit seinen Leuten permanent an Verbesserungen der Übersetzungen gearbeitet. Und heute vergleichen wir sie mit Übersetzungen anderer Sprachen. So hört unser Fragen und unser Suchen niemals auf. Was meinte Jesus wirklich, als er dieses oder jenes gesagt hat? Wie ist die Bibel zu verstehen? Was bedeutet das für mein Leben, für meine Familie, für das Leben unserer Gemeinde? Ein immer wieder neu übersetzter Text bleibt ein lebendiger Text, begleitet vom Heiligen Geist, der lebendig macht, wie wir es gerade wieder bekannt haben. Die Vielfalt ihrer Versionen hält die Sehnsucht in uns wach, die heiligen Texte immer wieder neu und immer wieder ein bisschen besser zu verstehen. Mit der Hoffnung, dass vielleicht zukünftige Übersetzungen noch nie dagewesene Einsichten erschließen könnten. Es braucht eine große Kirche aus Menschen aller Nationen und aller Sprachen. Denn die Herrlichkeit und die Liebe unseres Gottes ist so groß, dass wir sie mit unseren Worten gar nicht ausdrücken können. Sondern Gott hat uns alle Sprachen dieser Welt geschenkt, um das in Worte zu fassen, was wir von seiner Herrlichkeit erahnen. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, der bewahrt eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben, in dem wir dann alles verstanden haben werden. Amen.